Herzlich willkommen, liebe Bücherfreunde, zum Interview mit Tanja Kinkel. Ich freue mich sehr, und die meisten werden Tanja auch schon kennen, denn sie ist preisgekrönte Bestsellerautorin und ihre verkauften Bücher nähern sich dem zweistelligen Millionenbereich. In der kommenden Stunde spricht Tanja mit mir über die Historie, über ihr Schreiben mit allem Drum und Dran, ihr soziales Engagement und die aktuelle politische Lage. Und gegen Ende outet sie sich als, ja, das werdet ihr dann sehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr fantastisch. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Tanja Kinkel, zum Fantastik-Kongress 2016. Ich freue mich, dass du dabei bist.
Ich freue mich, dabei zu sein.
Gut, dann würde ich sagen, stell dich doch vielleicht erst noch mal ganz kurz in eigenen Worten vor, weil die meisten werden schon von dir gehört haben, aber manche eben noch nicht.
Tanja Kinkel, 46 Jahre alt, Autorin von 17 Romanen, darunter zwei Fantasy und außerdem habe ich auch noch einen Perry Roden Heftroman geschrieben.
Ah, sehr gut.
Und die ein oder andere Fantasy-Kurzgeschichte. Die meisten meiner Romane sind allerdings historischer Natur und auch zwei gegenwärtliche sind dabei.
Ja, das ist ja schön. Wobei ja, gut, Historie ist ja jetzt keine Fantastik, aber es sind ja auch Welten, die in der heutigen Zeit so nicht mehr existieren.
Absolut, und es gibt durchaus Verwandtschaften. In einem meiner historischen Romane, Mondlab, habe ich auch fantastische Elemente eingebaut. Das hängt mit dem Setting zusammen. Aber die anderen sind fantasyfrei, wobei man natürlich bei historischen Romanen, wenn man sich in die entsprechende Welt hineinversetzt, auch immer berücksichtigen muss, dass das ganze Glaubens- und Überzeugungssystem ein völlig anderes war. Das heißt, für die Leute der meisten Epochen wäre also die Überzeugung, dass es Hexen, Werwölfe und so weiter gibt, etwas völlig Normales gewesen.
Ja, richtig. Ich glaube, es gibt ja auch heute noch Leute. Ja. Was ja auch ein Problem ist bei den historischen Romanen, dass die Historie ja nichts ist, wo man einfach mal mit einer Zeitmaschine hinreisen kann. Leider, das wäre sehr schön. Das heißt, man muss sich ein bisschen auf die Forschungsarbeit verlassen.
Aber immer mit Rückfahrkarte. Also gerade als jemand, der sich mit Geschichte intensiv auseinandersetzt, kann ich dir sagen, ich hätte in keiner anderen Epoche leben wollen als in dieser, als Frau. Und zwar in meinem Teil der Welt. Denn in jeder anderen Epoche wäre ich elend dran gewesen.
Ja, es sei denn, als Königin,
nein, nein,
oder?
Ja, die meisten Leute stellen sich dann immer irgendwie automatisch vor, sie hätten zu den 0,1% reichen, schönen und mächtigen gehört, was statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich ist. Aber selbst dann wäre immer noch die Bewegungsfreiheit von mir als Frau sehr, sehr eingeschnitten gewesen. Und in den meisten, nicht in allen, aber in den meisten Epochen hätte ich auch garantiert nicht schreiben können, was immerhin mein Lebensinhalt ist, also ich bleibe schon in der Gegenwart.
Ja, und wie sieht es mit der Zukunft aus?
Tja, das kommt drauf an. Reden wir über eine Dystopie eine postapokalyptische Welt à la Terminator oder reden wir über eine optimistische Zukunft à la Star Trek?
Ja, die philosophische Antwort wäre jetzt, das ist das, was wir draus machen. Hm. Aber ja, das ist halt, das weiß man halt nicht bei der Zukunft. Also wenn man sich das...
Ja. Zeitreisen würden mir in beide Richtungen natürlich Freude bereiten, wobei ich eine Anhängerin des Multiversum-Konzepts bin. Das heißt, bei Zukunftsreisen würde ich immer davon ausgehen, dass es eine mögliche, nicht unbedingt die einzig wahre Zukunft, aber eine mögliche ist.
Ja, und genau so ist es ja im Endeffekt im Moment auch. Also während wir uns in der Gegenwart befinden, gibt es ja unendlich viele mögliche Zukünfte. Ich weiß gar nicht, wie da der Plural ist. Und, ja.
Ja, alle möglichen Szenarien. Und natürlich ist das auch eine weitere Verwandtschaft zwischen Zukunfts- und historischen Romanen. Geschichte ist ja etwas wahnsinnig Subjektives. Gerade wenn man Quellenstudien beschreibt, dann verabschiedet man sich schnell von der Vorstellung, es gibt eine einzig wahre Version, von der man entweder abweichen kann oder auch nicht. Historische Quellen sind wahnsinnig unterschiedlich voneinander, subjektiv und dann von Epoche zu Epoche sowieso. Und das heißt, es ist in jedem Fall sehr viel Spekulation und vielleicht war es so und vielleicht war es auch ganz anders dabei. Das ist eine von möglichen Welten, die man schreibt, wenn man einen historischen Stoff fiktiv umsetzt. Und genauso ist es natürlich auch, wenn man einen utopischen Stoff umsetzt. Das ist
richtig.
Eine Möglichkeit.
Wie ist es dann mit Lesern? Also es gibt ja gerade beim historischen Roman wahrscheinlich mehr als beim Fantasy-Roman, dann Leser, die sagen, ja, aber irgendwie stelle ich mir das doch eigentlich ganz anders vor und der hat das ja auch ganz anders geschrieben. Das heißt, du musst dich ja total auf alle Eventualitäten vorbereiten.
Natürlich, also ich versuche natürlich grobe Anachronismen zu vermeiden, sprich Kartoffeln im Mittelalter, Zigarren im alten Rom und solche Scherze. Aber womit man immer rechnen muss, ist, dass jemand kommt und sagt, ja, aber in dem anderen Roman war es ganz anders. Und da kommt wieder dieser subjektive Faktor dazu. Mir ist es auch schon mal passiert, dass eine Kollegin aus dem Genre, in dem Fall war es Sabine Ebert, die im gleichen Verlag mit mir ist, mal zu mir gekommen ist, als mein Roman über Walter von der Vogelweide erschienen war bei der Buchmesse und gesagt hat: Tanja, ich habe gehört, in deinem neuesten Roman ist mein Dietrich von Meißen ein Schurke. Er war eine nicht sehr wichtige Nebenfigur in dem Roman, aber ja, tatsächlich, er war einer der Schurken. Und da konnte ich nichts anderes sagen als, erstens, es passt ins Romankonzept und zweitens, der gute Mann ist durch seinen Arzt auf Betreiben der Einwohner der Stadt Leipzig vergiftet worden. Also so beliebt bei seinen Untertanen war er nicht. Das heißt, es ist immerhin das Potenzial da, dass er kein so angenehmer Zeitgenosse war.
Ja, und wenn es auch stimmt, dass er wirklich so vergiftet wurde, dann bleibt da auch nicht mehr viel Interpretationsspielraum.
In ihrem Roman ist er eine noble Natur, aber wie gesagt, das ist eine Frage des Interpretationsraums von mittelalterlichen Quellen. Und natürlich, je weiter man zurückgeht, desto mehr Raum ist gegeben. Es gibt auch Menschen, von denen wir überhaupt nur wissen, dass sie existiert haben und überhaupt nichts über ihre Persönlichkeit, die man dementsprechend als Autor auch völlig unterschiedlich schreiben kann. Ich habe mal einen Roman geschrieben namens Venuswurf, der handelte von einer Freigelassenen, einer Zwergin, die einer der Enkelinnen von Augustus gehört hat, bevor sie freigelassen wurde. Und wir wissen von ihr wirklich nur, dass sie existiert hat, wie groß sie war und ihren Namen, weil Plinius der Ältere das in seiner Naturgeschichte erwähnt. Aber was sie für eine Persönlichkeit war, wie ihr Verhältnis zu ihrer früheren Herrin war, was sie dachte, wie sie aussah und so, alles unbekannt. Und das heißt, ich habe eine Version geschrieben aufgrund dessen, was ich über den Status von Sklaven und von Zwergen und so weiter herausgefunden habe. Aber es kann auch sein, dass jemand einen Roman über sie schreibt, in dem sie eine völlig andere Persönlichkeit hat. Und das ist nicht weniger plausibel als meine, weil es einfach nicht sehr viel über sie gibt, was man herausfinden könnte.
Die einzigen Einschränkungen, die du dann hast, ist eben das Umfeld, also die gesamte Augustus- und Caesar-Familie mit allen Intrigen, die da drin
Ja.
stecken.
Aber auch da ist eine große Frage. Also zum Beispiel eine der wichtigen Handlungspunkte in dem Roman ist das, was die Verbannung des Dichters Ovid auslöst. Und das sagt uns Ovid selbst nicht in seinen Klagen, als er dann am Schwarzen Meer in Verbannung gelandet ist. Es gibt verschiedene Spekulationen. War er in einen Skandal, um eben diese bewusste Kaiserenkelin, die ehemalige Eigentümerin meiner Romanheldin verwickelt. War es ein Skandal politischer Natur oder war es ein Skandal rein privater Natur oder war der private Skandal nur das Cover-up über den politischen Intrigen? Alles möglich. Es gibt wirklich von den Historikern verschiedene Argumente für das eine und das andere. Und als Romanautorin muss man zum Glück nicht ständig Fußnoten hinzufügen, die sagen, das spricht für das, aber hier dann gibt es noch das Zitat von so und so, was dagegen spricht, sondern als Romanautorin sagt man von Anfang an, das ist nicht die Wahrheit in Großbuchstaben, das ist meine höchstpersönliche Spekulation dazu und das ist die Geschichte, die ich erzählen möchte.
Ja, anders geht es ja eigentlich auch überhaupt gar nicht. Sonst müsste man sich ja ein Fachbuch vornehmen, wenn man immer wieder nachschauen möchte, was stimmt und was oder was so oder so diskutiert wird.
Dann fasst man nicht nach einem Roman in der Buchhandlung, sondern sucht nach einem Sachbuch.
Richtig.
Aber selbst da ist es sehr subjektiv, denn ein Sachbuchautor, ein Biograf zum Beispiel, der das Leben einer Person schildert, trifft ja eine Auswahl. Welche Aspekte sind ihm wichtig? Welche schildert er ausgiebig und welche nur ganz kurz? Und damit meine ich nicht, dass er irgendetwas hinzuerfindet, sondern einfach der Eindruck, der beim Leser entsteht, ist ein völlig anderer, je nachdem, was man bewertet. Zum Beispiel, wenn wir eine Biografie von Charles Dickens lesen, und der Autor betont, den Dickens, der sich für sozial Schwächere eingesetzt hat, und das hat er wirklich unermüdlich, der die ganzen Missstände im viktorianischen Zeitalter sah, wo seine Zeitgenossen oft wegschauten, dann hat man einen Eindruck, wenn man sich auf Dickens, den Ehemann und Vater, konzentriert, hat man einen völlig anderen, weil er ein fürchterlicher Ehemann war, der seiner Frau dann auch eine der übelsten Dinge, die man seiner Ehefrau antun konnte, angetan hat, und die Kinder gezwungen hat, Partei zu nehmen, und sie nicht mehr zu sehen, als er die Ehe beenden wollte. Er war auch kein besonders guter Vater. Das ist genauso richtig, wie sein unermüdlicher Einsatz für die Armen.
Ja.
Nicht das eine ist nicht falscher als das andere, aber der Eindruck beim Leser ist ein anderer, je nachdem, worüber man schreibt und was man als jetzt Sach-, nicht Romanbiograf, betont, und was man nur ganz kurz abhandelt.
Wie gehst du denn dann bei deinen Hauptpersonen vor? Versuchst du die in ihrer Allumfassendheit darzustellen oder konzentrierst du dich auf einen Aspekt?
Ich versuche, sie so vielschichtig wie möglich darzustellen. Und das heißt trotzdem natürlich, dass ich allein schon, wenn ich bei einer Figur das ganze Leben schildere, dann entsteht ja ein anderer Eindruck, als wenn ich jemanden schildere während eines kurzen Abschnitts in dem Leben dieser Figur. Also ein Roman wie Die Löwin von Aquitanien handelt tatsächlich von 70 Jahren, dem gesamten Leben von Eleonore von Aquitanien. Und mein Roman bis jetzt mit dem kürzesten Handlungszeitraum war Im Schatten der Königin, der sich nur innerhalb von 2 Wochen ereignet, und ein tatsächlichen mysteriösen Todesfall ziemlich zu Beginn der Regierung von Elisabeth I. schildert, die auch in dem Roman eine wichtige Rolle spielt. Sie ist nicht die Hauptfigur, aber sie ist eine wichtige Figur. Aber ich schildere sie, wie gesagt, als junge Herrscherin, während zweier entscheidender Wochen, ziemlich am Anfang ihrer Regierungszeit. Das ist trotzdem ein ganz anderes Porträt, als entstehen würde, wenn ich ihr ganzes Leben beschrieben hätte.
Ja, das ist ja klar. Also es gab ja auch mal einen römischen Kaiser, ich weiß nicht mehr welcher das war, der dann gefangen genommen wurde von den Persern und dann seinen alten Teil im Exil bei den Feinden verbracht hat. Und wenn man das beschreiben würde, wäre es ja ein ganz anderer Roman als zu seiner eigentlichen Kaiserzeit.
Absolut. Und das ist ja gut so, denn dadurch gibt es für verschiedene Autoren ganz verschiedene Möglichkeiten, an eine Figur heranzugehen.
Stimmt.
Also mir ist es durchaus auch schon mal passiert, dass ich Romane schreiben wollte über Menschen und dann ist mir als Leserin etwas geschehen, was schön ist. Ich habe einen tollen Roman gefunden, der genau das sagt, was ich sagen möchte und es auf wunderbare Weise tut. Aber als Autorin ist das natürlich deprimierend. Es ist kein Problem, wenn der andere Autor eine völlig andere Herangehensweise hat oder sich eine andere Zeit aussucht oder eine völlig andere Interpretation anschlägt. Es ist auch kein Problem, wenn das Buch schlecht geschrieben ist, aber wenn es fantastisch geschrieben ist und genau die gleiche Interpretation in der genau gleichen Zeitspanne anschlägt, tja, dann ist es als Leserin toll und als Autorin deprimierend. Das wiederum, die Gefahr ist bei Fantasy- und Science-Fiction-Romanen natürlich weniger groß.
Ja, da muss man halt dafür sorgen, dass die Welt an sich plausibel ist, aber es kann keiner sagen, ja, so und so war es aber gewesen.
Genau. Wobei, ich habe ja einen Roman geschrieben, der in der Welt der unendlichen Geschichte spielt, Der König der Narren. Und das war ein Teil eines Projektes als Hommage an Michael Ende. Das hieß Die Legenden von Phantasien. Und Michael Endes früherer Lektor, der danach Agent geworden ist, Roman Hocke, hat mich und noch ein paar andere deutschsprachige Autoren gebeten, Romane zu schreiben, die in der Welt der unendlichen Geschichte Phantasien spielen, aber, und das war eine wichtige Voraussetzung, auf gar keinen Fall eine Fortsetzung der unendlichen Geschichte sein sollten, sondern in sich abgeschlossene jeweilige Einzelgeschichten. Und das war bei der unendlichen Geschichte und Phantasien natürlich leicht, denn eine ständige Redewendung im Originalroman ist ja, das ist eine andere Geschichte, die ein andermal
Ja,
erzählt wird.
genau.
Das heißt, es ist sehr viel Raum, Schichten, die in der Welt von Phantasien spielen. Es bedeutet auch, dass man die Welt nicht neu konstruieren muss, weil Michael Ende sie getan hat. Und das war natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass wir auch uns auch an Endes Gesetzmäßigkeiten halten. Was zum Beispiel bedeutet, dass keine Wesen aus Phantasien in unsere Welt einfach überwechseln können. Denn es ist ja ein wichtiger Plotpunkt in der unendlichen Geschichte, dass die einzige Art, wie sie das können, durch das Nichts als Lügen geschieht, aber nicht unversehrt in ihrer eigentlichen Gestalt. Und solche Sachen muss natürlich berücksichtigt werden. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, gerade weil, wie viel viele deutsche Leser habe ich einen Teil meiner Kindheit in Fantasien verbracht. Das war ein wunderbares Buch für mich und es war natürlich schön, da nochmal zurückkehren zu können.
Ich glaube, da werden viele sagen, ja, mir ging es genauso und mir ging es auch so. Was hat dich denn dann an der Fantasy gereizt?
Ich habe schon, wie gesagt, von meiner Kindheit aufwärts auch leidenschaftlich gerne Fantasy gelesen und Science Fiction, was das betrifft. Die Spekulation über mögliche Welten, wie gesagt, nicht mögliche historische Welten, sondern einfach Welten, die man entwickeln könnte, verschiedenste Szenarien, was wäre, wenn, bei denen man sich auch nicht unbedingt immer an die physikalischen Gegebenheiten unserer Welt halten muss, was nicht heißt, dass man ständig dann die Gesetze wechseln kann, sollte schon in sich geschlossen und logisch sein, aber
Ja.
man kann noch mehr experimentieren.
Ja, das stimmt. Warst du denn als Kind eine Leseratte oder hast du deine,
Oh ja.
ja.
Bin ich noch, was das betrifft, es wäre furchtbar, wenn ich nur in Anführungszeichen für die Recherche lesen könnte. Ich lese auch immer noch einfach gerne zwischendurch etwas, was ich aus Freude lese, nicht weil ich muss, als Teil meiner Quellenrecherche. Es ist natürlich schön, wenn man beides miteinander vereinbaren kann, aber ja, Lesen war immer eine große Leidenschaft und durch sämtliche Genres hindurch. Also natürlich lese ich und habe ich immer gerne historische Romane gelesen, aber genauso gerne eben fantastische und hin und wieder utopische.
Was waren denn da dann so deine Lieblingsbücher?
Als Kind.
Ja.
Also bei Michael Ende natürlich die unendliche Geschichte und Momo, aber noch lieber mein Ursprungseinstiegsende war Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Entsprechend, ich habe natürlich auch gerne Pumuckl gelesen als Kind. Und als ich dann etwas älter wurde, habe ich mit 13 die Nebel von Avalon entdeckt. Das war mein feministischer Erweckungsroman. Das war das erste Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass man eine Sage wie die Artus-Sage auch völlig anders und gegen den Strich neu erzählen und interpretieren kann. Wenn ich den Roman später gelesen hätte, als ich älter war, dann wäre mir das nicht so revolutionär vorgekommen. Und ich hätte auch so etwas wie vielleicht umgekehrte Schwarz-Weiß-Malerei kritisiert. Aber mit 13 war das umwerfend und dadurch habe ich dann natürlich auch Dagobah entdeckt.
Ah ja. Wie bist du denn dann zum Schreiben gekommen? Oder was war der Anfang, wo du gesagt hast, warum ich schreibe jetzt
Ich habe
los?
schon gerne Kurzgeschichten und Romane ausgedacht, aber mit dem Niederschreiben ist es natürlich ein Problem, wenn man ein Kind ist. Ich habe Kurzgeschichten angefangen zu schreiben, als ich so etwa 8 war. Die erste, bei der ich sicher bin, dass ich sie aufgeschrieben habe, weil ich sie noch habe, handelte von einem kleinen Jungen namens Josef, der sich bei seinen Hausaufgaben langweilt, einschläft und im Wilden Westen wieder aufwacht und Abenteuer mit den Indianern verlebt. Das war das Resultat meiner Karl-May-Lektüre. Und als ich dann ein Teenager war, habe ich versucht, Romane zu schreiben, aber noch nicht die Ausdauer gehabt. Die gingen dann über ein, zwei Schulhefte hinweg und dann ein. Das war ja vor dem eigentlichen Computerzeitalter. Muss man immer sagen, Handschrift, Schulhefte.
Tja.
Ja, auf jeden Fall bin ich natürlich nie damit fertig geworden und habe ansonsten weiterhin auch Kurzgeschichten und das ein oder andere Gedicht geschrieben. Da ist der Menschheit übrigens nichts entgangen. Meine Gedichte waren nicht sehr gut, aber das ist etwas, was man als Teenager, glaube ich, immer macht. Und als ich dann nach München zog und auf einmal sehr viel mehr Ruhe für mich hatte, das berühmte eigene Zimmer, siehe Virginia Woolf, da habe ich dann zum ersten Mal einen Roman fertiggeschrieben. Das wurde dann auch mein erst veröffentlichter Roman über den englischen Dichter Byron. Den habe ich noch tatsächlich in diversen Heften in Handschrift und dann abgetippt, aber alle danach natürlich direkt in den PC.
Wie arbeitest du denn heute? Noch handschriftlich ab und zu
Nein,
oder?
nein, nein, nein. Ich meine, was ich mit der Hand schreibe, sind Notizen gelegentlich in Bibliotheken, aber die meisten Sachen, selbst auch in Bibliotheken, wenn ich dort bin, transkribiere ich ganz normal inzwischen mit dem Computer, dem iPad oder dem Laptop, je nachdem.
Also gerade bei den historischen Romanen musst du ja zwangsläufig vorplanen bei deiner Geschichte und einiges ist ja auch schon vorgegeben. Das heißt, könnte man dich dann als Planerin einordnen bei den beiden Schreibpolen, sag ich jetzt mal.
Das ist bei jeder Art von Roman der Fall. Ich kann sagen, ich habe an meinem ersten Gegenwartsroman Götterdämmerung sehr viel länger gearbeitet als an vielen meiner historischen Romane, ganz einfach deswegen, weil ich bei vielen historischen Epochen schon gewisse Vorkenntnisse habe. Wohingegen bei Götterdämmerung, da handelt es sich um die für gespielt, der Hintergrund, für den Hintergrund ist zentral die Verflechtung zwischen Pharmaindustrie und Politik. Und ich war nie sehr gut in Naturwissenschaften in der Schule und hatte überhaupt keine Vorkenntnisse. Und das heißt, ich musste mit null anfangen und mir entsprechend mehr erarbeiten. Ich hatte natürlich auch die Möglichkeit, was ich bei wenigen historischen Stoffen habe, Experten zu befragen und nachzuhaken per E-Mail, wenn ich bei dem Gespräch etwas nicht gefragt hatte, was mir später eingefallen ist und dergleichen. Aber ich musste mir auch sehr, sehr viel Neues anlesen. Also egal, wann ein Roman angesiedelt ist, geplant wird immer vorher. Das heißt nicht, dass es dann akribisch wie ein Uhrwerk genauso abläuft, aber normalerweise ist es bei mir so, ich brauche etwa 1,5 Jahre für die Recherche und dann nur ein paar Monate zum eigentlichen Schreiben und nochmal mal ein paar Monate zum Korrigieren. Insgesamt etwa 2 Jahre für ein Buch. Und wie gesagt, die allermeiste Zeit geht für die Recherche drauf, diese 1,5 Jahre, weil es eben nicht nur reine Recherchezeit ist, sondern auch die Zeit, in der der Roman in meinem Kopf entsteht. Das heißt, ich denke über die Person nach, ob ich eben das ganze Leben von jemandem schildern will oder nur einen kurzen Ausschnitt, die wichtigen Themen, wo will ich mit den Charakteren hin, wer soll vorkommen, wie stehen sie zueinander. Und all das ist in meinem Kopf dann bereits fertig, bevor ich anfange, auf das Ganze auch aufzuschreiben und den Roman zu verfassen.
Ist es dann manchmal auch Arbeit oder macht das
Es
immer
ist
Spaß?
Arbeit.
Ja, natürlich, aber.
Aber im Sinn von Plackerei, nein, das Recherchieren ist so etwas wie eine spannende Detektivreise. Das Schreiben ist ein sehr emotional intensiver Zustand, aber die Korrekturphase, wenn man jeden Satz wieder und wieder abklopfen muss, das ist wirklich Schufterei, Plackerei, das ist der schweißtreibende Teil dabei, ist aber auch notwendig, denn kein Manuskript ist schon gleich das erste Mal so perfekt, dass es in Druck gehen kann und auch nicht das zweite oder dritte Mal, man muss es wieder und wieder durchkorrigieren. Zuerst mache ich das alleine und dann mit meiner Lektorin zusammen, aber wie gesagt, sehr wichtig und der unangenehmste Teil, aber auch sehr der absolut unverzichtbarste Teil beim Verfassen eines Buches.
Und dauert vermutlich bei dir, wie bei den meisten anderen, auch länger als der eigentliche Schreibprozess.
Ja, das ist richtig.
Arbeitest du nur mit der Lektorin zusammen oder hast du auch noch so die klassischen Testleser?
Ich habe natürlich, sagen wir mal so, bevor ein Manuskript an den Verlag geht, zeige ich es meiner Familie und ein paar Freunden. Das stimmt schon. Das sind meine allerersten Leser. Aber die Zusammenarbeit mit der Lektorin und früher dem Lektor, bevor er den Verlag gewechselt hat, ist etwas, was ich denke, wirklich jeder Autor braucht. Und deswegen, wenn mich immer jemand fragt, also könnte ich Tipps geben, wie lerne ich schreiben, ist einer meiner wichtigsten Tipps immer, sich so bald wie möglich jemanden zu besorgen, der willens ist, das Manuskript, egal ob es nur 2 Seiten ist oder 800, gegenzulesen und konstruktive Kritik abzugeben. Dazu muss ich natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis etablieren. Keiner von uns wird gerne kritisiert. Und ich denke, der erste Impuls ist immer nach einer Kritik zu sagen, ja, aber. Nur wenn die Kritik von jemandem kommt, zu dem man dieses Verhältnis aufgebaut hat und den man respektiert, dann kommt nach dem ersten Ja, aber als zweites, könnte nicht doch was drin sein. Und sehr, sehr oft ist einfach etwas dran und das macht das Manuskript besser. Nicht immer und die letzte Entscheidung liegt natürlich bei mir als Autorin, aber sehr oft.
Ja, wenn man jemanden hat, der seine Meinung auch wirklich begründen kann, dann hilft das einem auch eher darüber nachzudenken. Und manchmal mit ein bisschen Abstand, da kommt dann eben die Erkenntnis, dass man vielleicht doch ein bisschen.
Vor allem, wenn man als Autor so lange mit den Personen und ihrer Geschichte gelebt hat, dann nimmt man manches einfach für selbstverständlich und übersieht, dass das so aber nicht im Manuskript drinsteht.
Ja.
Deswegen ist es sehr gut, wenn jemand mit neuen Augen da rangeht und sagt, tut mir leid, also die Motivation der Figur erschließt sich mir nicht nur in dieser Szene, sondern du greifst das auch später gar nicht mehr auf.
Ja, das finde ich auch ein einen ganz schwierigen Punkt, dass man so in dieser Welt lebt, die für einen so normal und selbstverständlich ist, weil man sie ja im Kopf hat, aber die anderen wissen davon ja gar nichts. Sie wissen nur das, was da steht.
So ist es, ja.
Und das ist dann wohl die Kunst, das so rüberzubringen, wie man es selbst im Kopf hat. Also wenn man das schafft, dann nimmt man den Leser mit.
Genau. Und das ist bei einem Manuskript in Rohform halt nicht immer der Fall. Und deswegen ist die Zusammenarbeit mit dem Lektor oder der Lektorin so ungeheuer wichtig.
Ja. Ist es dir schon mal passiert, dass ein Charakter aus deinem Roman dir in gewisser Weise im wirklichen Leben begegnet ist?
Nein, nicht auf diese Weise, wie du meinst. Aber ja, okay, als ich meinen Roman Unter den Zwillingsstern geschrieben habe, habe ich unter den noch lebenden Emigranten recherchiert. Und dieser Roman fängt 1919 an, Ende 1945. Und ein Teil der Hauptfiguren bleibt in Deutschland während des Dritten Reiches und ein Teil geht in die Emigration. Und ich habe in einer kurzen Szene habe ich eine der Frauen, die ich interviewt habe, und sie war schon über 90 zu dem Zeitpunkt, kurz auch nochmal auftreten lassen. Aber das war eher ein Dankeschön für das Interview und nicht dasselbe, als wenn ich sie zu einer Hauptfigur gemacht hätte. Was mir passiert ist, dass ich, Entschuldigung.
Kein Problem.
Was mir passiert ist bei meinem neuesten Roman Schlaf der Vernunft, geht es ja um die RAF und es geht vor allem auch um die Kinder sowohl der Täter als auch der Opfer und die Art, wie was geschehen ist, auch viele Jahre später noch ungeheuer präsent und unvernarbt ist. Und ich habe absichtlich, bevor ich das Buch nicht abgeschlossen hatte, nicht eines der Opferkinder getroffen. Ich habe die Interviews gesehen, gehört und gelesen, die sie anderen Leuten gegeben haben. Aber weil es mir wichtig war, sie nicht nochmal zu retraumatisieren, habe ich nicht selbst versucht, sie zu kontaktieren, um das Ganze noch einmal wieder zu kauen, was ihnen passiert ist. Und dann wollte ich auch vermeiden, dass irgendjemand sagt, ah klar, diese Figur in dem Roman ist der und der. Einer der Gründe, warum sowohl die Terroristin als auch die Opfer in dem Roman fiktiv sind, dass ich mal ein Interview mit Corinna Ponto gelesen habe, in dem sie gesagt hat, dass es furchtbar für sie war, bei der Verfilmung von der Bader-Meinhof-Komplex die Ermordung ihres Vaters, Jürgen Ponto, gespielt, nochmal tatsächlich vor sich zu sehen. Und ich wollte deswegen kein, Anführungszeichen, echtes Attentat schildern, weil ich eben niemanden auf diese Weise das nochmal aufzwingen wollte, falls die zufällig mein Buch lesen. Aber natürlich habe ich, wie gesagt, mir das besorgt, was sie den Medien von sich aus mitgeteilt haben. Und vor ein paar Wochen habe ich dann tatsächlich, lange nachdem das Buch schon abgeschlossen war und nachdem es im letzten November erschienen ist, habe ich im letzten Dezember drei Kinder, in Anführungszeichen, denn die sind alle älter als ich, von Opfern tatsächlich erlebt. Michael Buback und Patrick von Braunmühl waren in München, um einen Vortrag zu halten, und Corinna Ponto war im Publikum. Und das war natürlich ein sehr eigenartiges Gefühl, nachdem eben auch eine meiner Hauptfiguren der Sohn eines Opfers ist, mit ihm im gleichen Raum zu sitzen.
Ja, das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Also das muss extrem bewegend sein.
Ja, das war es auch, das war es.
Das sind ja auch Themen, die dich anscheinend immer wieder bewegen, also so Ungerechtigkeiten oder wo es ein bisschen ins Ungewöhnliche oder auch Radikale geht. Und du bist ja auch außerhalb der Schreiberei engagiert, also gerade was Kinder angeht.
Ja, denn ich denke, wenn man so viel Glück im Leben gehabt hat, was sicher für mich zutrifft, dann hat man auch eine gewisse Verantwortung. Und ich bin in der Lage, anderen Menschen zu helfen. Ich möchte das nicht nur ein- oder zweimal pro Jahr machen, sondern langfristig. Und deswegen habe ich vor inzwischen schon über zwei Jahrzehnten mit ein paar Freunden und meiner Familie den Verein Brot und Bücher gegründet. Zuerst war das Ziel konkret Hilfe für Kinder in der dritten Welt. Und dort haben wir angefangen. Später ist dann auch ein deutsches Projekt dazugekommen. Und wir unterstützen das Erich-Kästner-Kinderdorf. Und noch später bin ich auch dann Schirmherrin bei dem Bundesverband Deutscher Kinderhospize geworden. Ich bewundere die Menschen ganz extrem, die da in der Lage sind, denn das ist ja kein Bürojob, den man ablegen kann, wenn man nach Hause geht, sondern wenn man Kindern hilft, die körperlich oder geistig traumatisiert worden sind, dann kümmert man sich 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag um sie. Und jemand, der diese menschliche Stärke hat, das ist für mich ein Held der Wirklichkeit. Und deswegen ist es für mich auch sehr, sehr wichtig, dass ich da solche Menschen unterstützen kann in ihren Bemühungen. Und das kann ich. In der dritten Welt, was wir nach wie vor von Brot und Bücher aus machen, ist es so, dass man mit nur sehr wenig Geld sehr, sehr viel machen kann. Als wir angefangen haben, vor über 2 Jahrzehnten, da war das Gehalt von Lehrern in Assam, dem indischen Bundesstaat, wo wir angefangen haben, noch nicht einmal 30 Mark, damals war es noch Zeitalter der D-Mark im Monat, die sie vom Staat gekriegt haben. Und sie haben sonst so gut wie gar nichts gekriegt. Und wir haben eben dann angefangen, Lehrmittel mit zu finanzieren, den Bau von Brunnen und später dann auch den Aufbau von Schulen. Haben wir dann auch Hilfe von Staatsstunden bekommen. Und wie gesagt, man kann mit wenig sehr, sehr viel erreichen. Inzwischen ist es so, dass viele von den Kindern längst erwachsen sind, die da zu diesen Schulen, die wir dann mit aufgebaut haben, gegangen sind. Und um eine Schule, die wir aufgebaut haben, ist inzwischen ein neues Dorf entstanden. Und das ist natürlich ein volles, tolles
Das ist ja
Erfolgserlebnis.
klasse, ja. Hast du dann auch Kontakt mit ehemaligen Kindern gehabt und auch mal so ein bisschen Rückmeldung bekommen?
Ja, ich war ja selbst auch ein paar Mal in Indien. Einer der Gründe, warum wir nicht weiter über große Vereine gegangen sind damals, als wir den Verein gegründet haben, sondern unseren eigenen Verein gegründet haben, war, dass wir konkret nur mit Menschen zusammenarbeiten wollten, die wir persönlich kennen und zu denen wir eben auch Vertrauen haben. Und dass wir auf unserer Seite komplett die Verwaltungskosten tragen. Bei großen Vereinen geht zwangsläufig sehr viel Geld für die Verwaltung drauf. Und natürlich ist es sehr unübersichtlich, was das andere Ende betrifft.
Ja.
Wie viel von dem Geld dann tatsächlich auch dort ankommt, wo es ankommen sollte. Da haben wir uns gesagt, also wenn wir auf unserer Seite die Verwaltungskosten alle selbst tragen, und auf der anderen Seite nur mit Menschen zusammenarbeiten, die wir persönlich kennen, dann kann man so sicher sein, wie es Menschen möglich ist, dass das gespendete Geld wirklich genau dort ankommt, wo es ankommen sollte. Und deswegen haben wir übrigens auch in Assam wegen der persönlichen Bekanntschaft angefangen. Halten da auch immer noch weiterhin Kontakt.
Aber wenn du da direkt bist und das alles mit eigenen Augen gesehen hast, dann hast du ja bestimmt Dinge gesehen, die wir uns als, sage ich jetzt mal, Durchschnittsdeutsche so eigentlich gar nicht so vorstellen können.
Ja, wobei in Assam das fürchterliche Elend, wie es in den indischen Großstädten ist, in dieser Form nicht da ist. Da ist es eher die Gefahr, die dadurch ist, dass also entweder zum Beispiel ein Elefant in der Bronzezeit jedes Gebäude, was nur aus Bambus besteht, komplett niederwalzen kann. Deswegen war es wichtig, Schulen aus Stein aufzubauen. Und etwas, was ich zum Glück nicht durch persönliche Begegnungen erlebt habe, aber die haben auch schon seit mehreren Jahrzehnten da eine Art Dauerbürgerkrieg und paramilitärische Einheiten, die das Land durchstreifen. Und in unregelmäßigen Abständen zum Beispiel immer wieder einen sogenannten Band ausrufen, das ist ein Fahrverbot. Und dann darf man nicht auf die Straße. Und wenn man doch auf die Straße geht und irgendwie fährt, dann kann das Auto konfisziert werden.
Das ist ja hart.
Das ist einem von unseren Lehrern mal passiert, weil der unbedingt zu der Schule musste, weil er erwartet wurde. Also, das ist mir zum Glück nicht passiert, als ich dort war. Und ich lege auch keinen Wert darauf, dieses Erlebnis zu haben. Aber das sind so Gefahren in Assam. Wir haben auch eine Schule in Tansania aufgebaut. Und da hat sich während verglichen mit dem ersten Mal, als ich dort war, und dem späteren Malen etwas sehr Trauriges verändert, nicht nur in dieser Gegend, sondern auch weiter. Und zwar dadurch, dass das Wasser mehr und mehr monopolisiert wird in Afrika. Als ich das erste Mal da war, da haben die Kinder Schreiber, Bleistifte, Kugelschreiber, so etwas gerne als Mitbringsel gehabt. Inzwischen bitten sie nur noch um Wasser.
Das
Weil,
ist hart.
doch ja, das ist der absolute Hammer. Nicht nur, weil mehrere Dürren hintereinander sind, sondern weil es Nestle geschafft hat, wie gesagt, Wasser zu monopolisieren.
Ja, das habe ich auch schon in, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, gesehen, dass die
Ja,
weltweit überall also nicht nur Nestle, sondern auch andere Großkonzerne reingehen und sich ja die Ressourcen sichern, also Wasser oder auch das Saatgut, dass dann Patente auf Saatgut ausgesprochen werden und dann werden den Leuten Pflanzen verkauft, die sich nicht mehr selbst fortpflanzen können. Das heißt, die werden in eine Abhängigkeit von diesem Konzern getrieben und jemand, der unbeteiligt ist und dann, wo eine Pflanze überspringt, der wird dann noch verklagt. Also das sind ganz, ganz, ganz schlimme Zustände.
Das ist wahr. Und dann wundert man sich, wenn die Leute nach Europa kommen und spricht von Wirtschaftsflüchtlingen.
Ja, genau. Das Thema wollte ich jetzt auch ansprechen. Das hat zwar jetzt nicht unbedingt was mit Fantastik zu tun, aber es ist ja so, es ist ja dein Bereich, mit dem du dich beschäftigst. Was hältst du von dieser Situation jetzt? Also mal ganz allgemein gesagt.
Ja, sehr, sehr schlimm, wirklich. Und ich sage das jetzt nicht metaphorisch, sondern wortwörtlich. Es wird auch noch immer noch katastrophaler. Ich sehe wenig Grund zum Optimismus, was aber für mich auch kein Grund ist, die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, hat jetzt eh keinen Sinn und so weiter. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Und den Leuten, die laut herumschreien, das Feld überlassen. Nein, aber die derzeitige Lage überall in Europa ist es so, in Polen sind sie dabei, die Demokratie abzuschaffen. In Ungarn haben sie sie schon abgeschafft. In Frankreich gewinnt Front National mehr und mehr Stimmen. In England ist es die UKIP. Bei uns gibt es Leute, die applaudieren und sich freuen, wenn die Heime abbrennen. Und rechtsaußen ist auch gewaltig am Kommen. Dann hört man Mainstream-Politiker Parolen von sich geben, die früher sofort als rechtsradikal bezeichnet worden wären, und noch immer weiter aufzuhetzen und sich dann heuchlerisch schockiert zu geben, wenn etwas passiert. In Amerika bei dem derzeitigen Wahlkampf kommt einem auch das kalte Grausen, wenn man sich vorstellt, wenn auch nur einer der derzeitigen republikanischen Kandidaten an die Macht kommt, was dann
Momentan sieht
passiert.
es ja nach Trump aus.
Ja, der Mann wünscht sich, man möchte doch Moslem mit in Schweineblut getauchten Kugeln erschießen. Also.
Oder ihn Halbmonde auf die Jacke nähen, dass jeder weiß, das ist ein Moslem. Das erinnert mich an etwas, was in einem
Ja.
anderen Land vor ein paar Jahrzehnten auch mal
Also.
gewesen ist. Das kann man sich doch eigentlich
Was?
gar nicht vorstellen. Also der Mann ist ja jetzt nicht irgendwie 18 oder so, der muss doch auch mal in ein Geschichtsbuch geschaut haben und auch mal mitbekommen haben, was anderswo in der Welt passiert ist. Wie kann man dann sowas sagen? Das ist mir unverständlich.
Ganz einfach, weil diese Hassrhetorik ihm Aufmerksamkeit sichert.
Gut, stimmt.
Und weil das ist ja der Gipfel einer Entwicklung, die sie sich schon wirklich seit Jahrzehnten angebahnt hat. Auch wenn man, gerade wenn man in Amerika die Wahlkämpfe verfolgt in den letzten 30 Jahren, dann ist diese Art von Rhetorik ist mehr und mehr und mehr gebraucht worden. Das ist die logische Konsequenz von einer Entwicklung, die aber schon viel früher angefangen hat. Wenn man jetzt zum Beispiel zurückgeht, in Bush der Ältere, der als einer der gemäßigten republikanischen Präsidenten gilt, hat bei seinem Wahlkampf gegen den demokratischen Bewerber Michael Dukakis immer wieder darauf hingewiesen, dass Dukakis in seiner Eigenschaft als Gouverneur von Massachusetts einen schwarzen Vergewaltiger begnadigt hat.
Oh je.
Was ist das bitte? Das ist die gleiche Sache, die Trump macht, nur vielfach vergrößert und aufgeblasen. Aber das ist, wie gesagt, es ist das gleiche Grundprinzip. Die Hassrhetorik ist mehr und mehr und mehr eingesetzt worden. Und als ultimative Konsequenz haben wir dann eben jetzt so jemanden wie Trump, dicht gefolgt von den Herren Cruz und Rubio, die auch in ihren Äußerungen nur ein bisschen zurückhaltender sind, aber nicht sehr, und ihren Ansichten genauso. Ich meine, Cruz will das Recht, die Legalität von Abtreibungen wieder abschaffen, und will, alle haben sie versprochen, dass sie Folter wieder legitim machen. Glaube wirklich, wenn auch nur einer von denen Präsident wird, dann haben die Menschenrechte dort einen Rückfall über 100 Jahre zurück.
Dann wird es finster. Dann müssen irgendwann Schwarze dann wieder hinten im Bus fahren. So.
Ja.
Also, was man hier sagen kann, also hier dürfte sowas wie Trump eigentlich nicht mehr passieren aufgrund der deutschen Vergangenheit. Also zumindest nicht in den nächsten 200 Jahren. Das
Ja, also ich hüte mich immer von sagen, ich habe mal geglaubt, bis in die 90er Jahre hinein, dass es auf europäischem Boden nie wieder Krieg geben könnte. Und dann kam Kosovo. Ja.
Ja.
Ein Krieg, in dem eine Art von Rhetorik gebraucht wurde. Man vergisst das immer sehr schnell, aber es waren nicht die Muslime, die zuerst da mit religiöser Rhetorik gekommen sind. Das waren die Serben doch, damals bei dem Kosovo-Bürgerkrieg, die mit historischen Argumenten Amselfeld hier und Beschützung des abendländischen Europas da. Es war unglaublich damals. Und es war eben nur die Vorstufe von dem, was wir jetzt haben, in vielen Brandorten in der Welt. Und wenn ich sagen, ich würde gerne sagen, so etwas wie Trump könnte es bei uns nicht geben. Aber dann schaue ich mir an, wie jemand wie Viktor Orban hofiert wurde von der gesamten Spitze der CSU, wie jemand wie Wladimir Putin hofiert wird von der Spitze der CSU und anderen. Und natürlich, ich will hier ganz parteiübergreifend sein, wie unser Ex-Bundeskanzler Schröder sofort sein Lobbyist wurde, kaum dass er aus dem Amt gegangen ist.
Ja.
Gazprom.
Vorstand bekommen.
Ja, also wie da glaube ich nicht mehr, dass wir sagen können, dass so etwas nicht mehr passieren kann. Ich schaue mir an, wie die Polizei tatsächlich den Flüchtlingen die Schuld gibt, wenn ein Bus gemobbt wird von 100 Leuten.
Das.
Und ich kann nicht mehr sagen, sowas könnte bei uns nicht mehr passieren.
Aber da
Ich
frage
hätte
ich,
es früher
ja.
gesagt, aber jetzt sage ich es nicht mehr.
Ich frage mich, wo, also wie die Leute sich so weit von der menschlichen Natur entfernen können, weil auch wenn es viele Arme in Deutschland gibt und auch nicht alles perfekt ist, aber es ist trotzdem eines der reichsten Länder der Welt und wenn jeder die Hälfte von dem, was er hat, abgeben würde, dann könnte man Millionen Leute aus ihrer Not
Absolut,
retten und ihnen
absolut.
helfen.
Wenn man sich überlegt, das zerstörte und bettelarme Deutschland nach dem Zweiten
Ja.
Weltkrieg hat viel, viel, viel mehr Flüchtlinge aufgenommen, als das jetzt der Fall sein würde, selbst wenn wir nochmal die Zahl verdoppeln, die wir jetzt schon haben. Und dort, wo am meisten krakeelt wird, sind gar nicht die meisten. Nein, ich glaube wirklich, es ist eine psychologische Angstmache,
Ja.
die sich aufbaut und betrieben wird und die nichts mit tatsächlichen Notständen zu tun hat. Und was ich glaube, was notwendig ist, ist wirklich, dass positive Ideale wieder an Ausstrahlungskraft gewinnen müssten und nicht nur eben Angst- und Hassrhetorik, die leider eben derzeit mehr und mehr Boden gewinnt. Und eben auch dadurch, dass viele von eben nicht den Randpolitikern, sondern den Mainstream-Politikern glauben, ach, das ist eine gute Möglichkeit, ein paar Stammtischwähler mehr zu gewinnen.
Ja,
Das
genau.
macht mich nichts, wenn ich diese Art von Rhetorik gebrauche. Ich meine es ja nicht so, oder vielleicht meine ich so und ist mir auch egal, aber sie
Hauptsache,
tun
ich
es.
werde gewählt.
Genau, Hauptsache, ich werde gewählt. Sie tun es, sie peitschen auf und dann ist ein großes, überraschtes Getue, wenn tatsächlich dann auch die Konsequenz ist, dass eine große Menge von Leuten lacht und applaudiert, wenn ein Flüchtlingsheim brennt.
Ich wollte gerade fragen, was würdest du tun, wenn du die Welt verändern kannst? Aber du tust das ja schon durch dein Engagement, aber wahrscheinlich auch durch deine Bücher, oder?
Ich glaube, als Autor kann man vor allem natürlich, man wird mehr gehört, aber man kann eben vor allem, wenn man versucht, Schwarz-Weiß-Zeichnungen zu vermeiden und so versucht, verschiedene Perspektiven zu zeigen, verschiedene Ansätze auch. Das heißt nicht, dass es nicht Schurken gibt und positive Figuren im Gegensatz dazu in Romanen. Natürlich gibt es die. Aber dass man vor allem auch zeigt, wie sich verschiedene Wertesysteme gegeben haben, dass hier und jetzt immer zwar Parallelen in der Vergangenheit hat, aber auch immer einzigartige Umstände, aus denen sich verschiedenste Art und Weisen von Antworten entwickelt haben. Die Menschen meinen immer, wir wären sonst wie aufgeklärt, weil wir keine Hexen verbrennen. Ja. Was bei den Puppenspielern natürlich ein wichtiges Thema ist, Hexenverfolgung. Ja, aber wir glauben nicht mehr an Hexen. Da ist es keine große Leistung, keine Hexen zu verbrennen. Wir glauben nicht mehr an Hexen. Aber wir glauben an islamische Terroristen, weil es welche gibt, klar. Aber für die Menschen in der frühen Neuzeit stand genauso felsenfest fest, dass es Hexen gibt. Sie handelten aus Angst und aus sich mehr und mehr entwickelnder Massenhysterie und aus dem Bedürfnis, eine Erklärung für all ihre Missstände zu finden, jemanden, dem sie die Schuld geben konnten. Und der psychologische Mechanismus ist durchaus nicht unähnlich dem Hier und Heute. Und was man als Autor machen kann, ist zum Beispiel zu zeigen, wie es zu einer solchen Entwicklung kommt.
Ja, das stimmt. Hast du denn auch schon dann Rückmeldungen von Lesern bekommen, die gesagt haben, ja, das erinnert mich doch an das und das, oder es hat ihnen irgendwie vielleicht auch ein Licht aufgezeigt oder sie in eine bestimmte Richtung gebracht?
Mein Roman Mondlaub handelt während der letzten 20 Jahre der Mauren in Granada. Und da habe ich tatsächlich schon einiges an Rückmeldungen, ist auch schon ein etwas älteres Buch, bekommen, weil vielen Leuten gar nicht bewusst ist, wie alt die Geschichte des Islam in Europa schon ist und dass es keine neue Sache ist, sondern eine über 700 Jahre weiter zurückreichende Geschichte.
Was mich mal interessieren würde, du bist ja wirklich Bestseller-Autorin, hast mehrere Millionen Bücher verkauft, aber das war ja nicht immer so.
Nein.
Wie war der Wandel zu den Freunden und den Verwandten, von der normalen jungen Frau zur Bestseller-Autorin? Also was hat sich da getan?
Also, ich hatte meinen großen Durchbruch auf der Bestsellerliste mit dem dritten Buch. Und ich denke, das war ganz gut so. Unter anderem, weil es mir die Frage erspart hat, ob ich Angst vor dem zweiten Buch habe, die man sonst kriegt, wenn man gleich mit seinem Debüt schon einen Riesenerfolg hat. Bei mir war es so, meine ersten beiden Bücher waren Taschenbuch-Erstveröffentlichungen, keine Festeinbände. Und das heißt, da war der Effekt auf Freunde und Familie vor allem der, dass ich sie gebeten habe, in die Buchhandlung zu gehen und zu fragen, ob das Buch da ist.
Das ist schön.
Das war klar, da ruft man auch sämtliche Verwandtschaft an, die man jahrelang nicht mehr gesprochen hat in Norddeutschland und sagt, unbedingt bitte reingehen und nach meinem Buch fragen. Okay. Dann habe ich für die ersten beiden Bücher, obwohl sie Taschenbücher waren, den Bayerischen Förderpreis für junge Autoren bekommen. Und das wiederum hat meinen damaligen Verlag veranlasst, mich zu den Festeinbänden zu befördern mit meinem dritten Roman. Das waren die Puppenspieler und das war der erste meiner Romane, der auf der Bestsellerliste gelandet ist. Ja, und das, was sich konkret für mich geändert hat, ist, dass ich auf einmal anfangen konnte, tatsächlich selbst von meinem Verdienst leben zu können. Das war vorher nicht der Fall, aber ich war immer noch dabei zu studieren und lebte sozusagen wie die meisten Studenten auf Kosten meiner Eltern. Dadurch, dass die Puppenspieler auf der Bestsellerliste landeten, war es so, bis ich mit dem Studium fertig war, konnte ich mich, wie gesagt, als Autorin selbst ernähren. Das war die unmittelbare Konsequenz daraus. Was Freunde und Familie betrifft, hat sich nicht viel verändert, außer dass beim Jahrgangstreffen mit ehemaligen Klassenkameraden immer der Satz kam: Du, Tanja, ich habe dein neues Buch noch nicht gelesen, aber meine Frau. Oder?
Ja, genau. Das ist ja schön.
Nein, aber ich kann nicht sagen, dass irgendjemand aus meiner Familie oder meinem Freundeskreis sein oder ihr Verhalten geändert hätte. Einer meiner Lehrer hat es getan. Es war einer der wenigen Lehrer, mit dem ich nicht so gut in der Schule ausgekommen bin. Und der hat sich natürlich posthum zu meinem Lieblingslehrer sozusagen und hab's schon immer gewusst,
Ja,
erklärt.
genau. Gut, aber da kommt man wahrscheinlich nicht drum rum, um solche Entwicklungen. Aber es ist doch schön, dass es sich in Grenzen gehalten hat.
Oh ja, absolut. Wir Autoren sind, bis auf ganz wenige, nicht in diesem Sinn berühmt, wie es Popstars sind. Also als Autorin ist es so, mir passiert es vielleicht, wenn es hochkommt, fünfmal im Jahr, dass mich irgendjemand erkennt, außerhalb der Buchmesse und solchen Gelegenheiten. Und das ist nicht berühmt in dem Sinn, wie es eben ein Politiker oder ein Popstar ist. Und deswegen geht es einem auch nicht auf die Nerven, sondern freut eher.
Ja, wobei das ja schon berühmt ist, aber halt nicht mit dem Gesicht, sondern mit den Geschichten.
Gut. Wer achtet schon groß auf die Fotos bei Umschlägen von Autoren? Ich meine,
Ja.
ich frage dich mal, wie viele Autoren, die du nicht interviewt hast, würdest du erkennen, wenn sie dir auf der Straße begegnen?
Wenn sie so aussehen wie auf dem Foto, vielleicht drei. Aber die Leute sehen ja in echt ganz anders aus als auf den Fotos. Und dann denkt man sich, hey, guck mal, der sieht ja aus wie Ken Follett. Und dann war er es vielleicht auch, aber man hat es halt dann doch nicht gemerkt.
Absolut. Also bevor ich durch meinen Beruf welche kennengelernt hatte, hätte ich auch vielleicht gerade mal Günter Grass und Christa Wolf identifizieren können.
Ja.
Aber auch nicht mehr.
Aber vielleicht ändert sich das jetzt. Jetzt wissen alle, wie du aussiehst. Und jetzt werden aus den 5 im Jahr vielleicht schon 7 oder 10.
Schauen wir mal.
Ja. Gut, ich habe gesehen, dass du Germanistik studiert hast. Was war denn damals dein Ziel? Wolltest du eigentlich schon Autorin werden oder
Ich
war da
wollte
noch
schon immer
irgendwas?
Autorin werden, aber ich hatte natürlich nicht damit gerechnet. Ich hatte gehofft, aber nicht damit gerechnet, dass ich mich auch nach dem Ende des Studiums schon gleich vom Schreiben ernähren konnte. Und hätte ich ja, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn ich auch nicht so schnell einen Verlag gefunden hätte, hätte ich ja einen Beruf gebraucht, um mich zwischenzeitlich, bis ich einen Verlag finde oder bis ich mich davon ernähren kann, wie ich davon leben konnte. Und für den Fall dachte ich, könnte ich entweder mein Glück als Journalistin versuchen oder an der Uni bleiben und selbst am Studenten quälen. Aber es war nicht. Nein, und Germanistik hat mir Spaß gemacht. Ich habe über Leon Feuchtwanger promoviert und ich bin heute noch Mitglied bei der internationalen Leon Feuchtwanger Gesellschaft. Und das heißt, alle 2 Jahre etwa kehre ich ins germanistische Leben zurück und nehme an Konferenzen teil und debattiere und halte Vorträge. Und das macht auch Spaß. Aber ich habe nicht den Ehrgeiz, das je hauptberuflich zu machen. Das ist, wie gesagt, ein Hobby zwischendurch.
Ja, dann ist ja alles wirklich bestens gelaufen, dass das dann geklappt hat mit dem Bestseller und der 100% Autorenkarriere. Also kann man nur Glückwunsch sagen.
Dankeschön.
Ich will noch ganz kurz über die Sprache sprechen. Also es ist ja, also so ein Steckenpferd von mir ist, oder was heißt Steckenpferd? Also was mich immer ärgert, wenn viele Anglizismen in der Sprache auftauchen. Hast du da Schwierigkeiten damit oder siehst du das professionell?
Das sehe ich von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich kann mich noch gut erinnern, dass bei meiner Großmutter, die aus Aachen stammte, noch sehr viel mehr Gallizismen auftauchten. Sie sagte zum Beispiel Trottoir und Chaiselongue. Und natürlich, wenn man Romane aus dem 19. Jahrhundert liest, hat man sehr, sehr viele französische oder französischstämmige Fremdwörter. Heute sind es sehr viel englische Ausdrücke und das ist ein Teil der sich verändernden, bewegenden Sprache. Ich glaube, es ist einfach unvermeidlich und es wird sich vielleicht nochmal ändern. Wer weiß, in nochmal 100 Jahren sind sehr viel mehr spanische Wörter, Fremdwörter dabei oder chinesische,
Ja.
kann es sein. Es ist, wie es ist. Ich denke, Sprache ist etwas zu Lebendiges, als dass man das regulieren kann. Ich weiß, die Académie Française zum Beispiel hat das lange Zeit versucht und es war umsonst. Was natürlich auch wichtig ist, ist die früheren Formen der Sprache nicht zu vergessen, aber das ist eben einer der vielen schönen Dinge, die sich einem eröffnen, wenn man leidenschaftlich gerne liest und nicht nur Romane, die in der Gegenwart geschrieben werden, sondern eben auch Romane der gesamten Literaturgeschichte, dass einem sich verschiedene Schichten der Sprache auch eröffnen. Bei historischen Romanen ist es natürlich so, dass Anglizismen der moderneren Variante etwas ist, vor dem ich versuche, mich als Autorin zu hüten, denn das würde mich als Leserin auch jedes Mal wieder rausreißen, wenn ich merke, dass das ist. Ich versuche zum Beispiel auch nicht zu sagen, das macht Sinn, denn das ist zum Beispiel ein Anglizismus, der mich nervt. It makes sense ist ein wunderbarer Ausdruck, aber den wortwörtlich ins Deutsche zu übersetzen, lässt mich immer noch ein bisschen zusammenzucken.
Ja, das ist genau auch mein Lieblingsausdruck, bei dem ich mich jedes Mal schüttle, wenn das jemand sagt. Und ich weiß noch, dass mein Englischlehrer damals, also wann war das, Ende der 80er, Anfang der 90er, der hat noch gesagt, ja, wenn ihr jetzt Englisch lernt, ihr dürft nicht sagen, it gives sense, sondern ihr müsst sagen, it makes sense. Und heute muss man es gerade andersrum erklären. Das hat sich in so kurzer Zeit so gewandelt. Das finde ich auch faszinierend, also dass Sprache sich so dramatisch, so schnell wandeln kann.
Das wahrhaft Tückische natürlich für uns Deutsche ist, dass wir manche Worte haben, die englisch klingen, aber nicht englisch sind und im Englischen was völlig anderes bedeuten, wie Handy zum Beispiel.
Genau.
Wenn man dann geistig umschaltet und tatsächlich mit Amerikanern oder Briten liest und dann nicht My Mobile sagt, kann es ganz schön verwirrend werden.
Ja, das glaube ich auch. Wobei es das ja in anderen Sprachen auch gibt. Also die Amerikaner, die sagen ja Gesundheit, habe ich jetzt irgendwann gelernt, wenn jemand niesen musste. Also das deutsche Wort. Und das fand ich auch sehr faszinierend. Aber klar, es.
Hast du schon mal gehört, wie ein Amerikaner Gretchen ausspricht?
Nein.
Gretchen.
Oh,
Das
okay.
ist tatsächlich ein mehr und mehr populärer Vorname, während man bei uns niemanden Gretchen nennen würde, wenn man sein Kind nicht in der Schule quälen lassen will. Aber tatsächlich, Gretchen. In der Serie Breaking Bad gibt es eine Figur, die so heißt.
Ja, genau, stimmt.
In Arizona.
Habe ich auch gesehen. Ja, da ist die auch aufgetaucht. Stimmt, genau. Ja, aber das fällt einem so gar nicht auf, eben weil der Name Gretchen, sagen wir mal, etwas unüblich ist heutzutage. Wenn wir gerade bei Breaking Bad sind, also du hast Breaking Bad gesehen, was hast du noch für, ja, Serien, die du gerne schaust?
Eine riesige Menge, wenn ich sie alle aufzählen müsste, aber ja, Breaking Bad war eine der besten der letzten Jahre. Die Nachfolge bzw. Vorserie Better Call Saul ist auch das, diese Seltenheit, ein gelungenes Spin-off, was für sich stehen
Ja,
kann.
finde ich auch fantastisch.
Also absolut, ich finde sie hinreißend. Ich bin sehr froh, dass sie auf Netflix ist und dass ich nicht warten muss, dass, bis sie auf Deutsch erhalten ist. Und ich mag die Serie Black Sails sehr gerne. Was ein, ich würde es als Stevenson Schatzinsel gekreuzt mit tatsächlich echter Piratengeschichte Crossover bezeichnen.
Wow.
Und was gleichzeitig eine tolle Charakterserie und eine spannende Serie ist von den derzeit laufenden. Und ich könnte dann auch natürlich, wenn ich jetzt ins Fantasy- und Science-Fiction-Genre angehe, ganz am Anfang beginnen, denn ich bin ein Trekker.
Sehr gut.
Wobei ich zugeben muss, meine Lieblings-Star Trek-Serien war nicht die ursprüngliche Serie, sondern ich bin ein Deep Space Nine und Next Generation hauptsächlich Fan. Und Babylon 5 war eine der genialsten Science-Fiction-Serien überhaupt. Und ich schaue und habe schon lange gerne gesehen, auch vor dem Reboot und jetzt erst recht, Doctor Who. Und wenn wir gerade bei den Briten sind, interessante Serien der letzten 10 Jahre waren natürlich Life on Mars und Ashes to Ashes.
Live von Mars habe ich auch gesehen, das fand ich auch toll. Aber wegen Star Trek, also da bin ich ja auch, habe ich auch alles gesehen. Was ist denn da dein Lieblingscharakter?
Okay, da muss ich jetzt von Serie zu Serie differenzieren. Ja? Okay, ganz am Anfang bin ich der alltäglichste Trekker aller Zeiten und es ist für die ursprüngliche Serie Spock, wie für die Mehrheit der Fandom. Bei Next Generation ist es Picard. Und bei Deep Space Nine war es Garak und ist es mittlerweile Quark.
Ach ja, interessant. Der Quark. Der kleine Kapitalist.
Absolut, aber eine der, Anführungszeichen, menschlichsten Figuren der
Ja,
Serie.
genau. Am Anfang denkt man auch, der will die Leute nur abzocken über den Tisch ziehen. Will er wahrscheinlich auch, aber irgendwann entdeckt er sein Gewissen und ja.
Vor allem in jeder anderen Star Trek-Serie hat man ein bisschen. Die Alien-Figuren, die vorkommen, sollen dann immer lernen, Anführungszeichen, menschlicher im Sinn von föderationsmenschlicher zu sein. In jeder anderen Serie wäre Nock der Ferengi gewesen, der im Zentrum steht. Und mir gefällt es gerade eben, dass Quark durchaus ein Ferengi bleibt und nicht am Schluss nur die Werte der Föderation vertritt. Er hat seine Mehrschichtigkeit, aber er bleibt ein Ferengi. Er hat eine tatsächlich andere, wirklich andere Perspektive als die der menschlichen Charaktere. Eine weitere Lieblingsfigur bei Deep Space Nine ist Jadzia Dax für mich.
Ja, ich muss auch sagen, du hast ein kleines bisschen Ähnlichkeit mit ihr.
Dankeschön.
Das. Aber du hast jetzt gar Voyager gar nicht genannt.
Voyager war die Serie, bei der ich Erschöpfungszeichen an mir bemerkt habe. Und ich denke auch bei den Autoren, die zu dem Zeitpunkt, man darf ja nicht übersehen, bei Voyager war es zum größeren Teil noch das Autorenteam, was seit Next Generation am Schreiben war. Das hat man dann schon gemerkt. 14 Jahre lang ununterbrochen Star Trek zu schreiben, hat zum Schluss zu einem Qualitätsverlust geführt. Aber das heißt nicht, dass ich nicht bei Voyager auch Figuren habe, die ich sehr gemockt hatte und Folgen und manchmal sogar ganze Staffeln. Und das waren der Doktor und Seven of Nine in dem Fall bei Voyager, meine Lieblingsfigur. Übrigens, interessant für Leute, die meinen, dass das Fernsehen erst im Jahr 2000 erfunden wurde. Was meinst du, welcher Voyager-Drehbuchautor ist derzeit einer der meistgehandelsten Serienschöpfer in einem ganz anderen Genre?
Da muss ich jetzt passen.
Brian Fuller. Hannibal, Brian Fuller.
Ach ja, interessant.
Absolut. Schau dir seine Filmografieliste an. Er hat bei Voyager angefangen.
Das ist spannend. Also, ja, aber gut, er ist dann auch in unterschiedlichen Genres unterwegs, aber warum
Absolut.
nicht?
Er ist jetzt zu Star Trek zurückgekommen. Ich weiß nicht, ob du weißt, es wird eine neue Star Trek-Serie geben.
Ja, das habe ich munkeln gehört.
Ja, nein, es ist tatsächlich offiziell und bestätigt. Und sie haben Brian Fuller als den Macher engagiert. Und er hat, wie gesagt, er hat bei Deep Space Nine hat er 2 Folgen geschrieben und hauptsächlich dann bei Voyager eben. Und wurde dann mit seinen eigenen Serien wie Dead Like Me, was auch eine wunderbare Serie war, Pushing Daisies und eben jetzt jüngst Hannibal berühmt, kehrt jetzt wieder zu Star Trek zurück.
Ja, da ist dann auch so ein bisschen der Bogen gespannt. Also es ist kein dann kompletter Neustart mit nur Neulingen, sondern ja, man nimmt noch so ein bisschen was mit.
Er ist zum Glück jemand, der tatsächlich Star Trek machen möchte und nicht Star Wars, wie ein berühmter Regisseur, den wir nicht mehr nennen wollen.
Der in allen Universen unterwegs ist. Ja, das ist schön. Also da bist du doch auf dem Fantastikkongress genau richtig. Ich glaube, wir könnten jetzt noch lange über Star Trek oder auch Babylon 5 sprechen, was ich auch spannend finde, dass dir beides gefällt, weil es gab ja da.
Ich lehne es ab, das eine gegen das andere auszuspielen. Ich mag beide meiner Raumschiffstationen-Serien, sowohl Babylon 5
Ja.
als auch Space Nine. Nein, Babylon 5 war die erste Serie, und zwar lange bevor solche Sachen wie Game of Thrones liefen, die es tatsächlich schafften, eine Arc-Erzählungsweise oder wie Straczynski das damals genannt hat, einen Roman in Serienform konsequent über 5 Jahre lang zu erzählen.
Ja, das stimmt.
Das war episch, und es hat meinen absoluten Lieblings-Science-Fiction-Charakter aller Zeiten, Londo Molari.
Ach
Der
ja.
beste Arc aller Zeiten.
Da ist aber auch ein bisschen eine Parallele zu Quark, weil bei dem denkt man am Anfang ja auch so ein
Aber
hinterlistiger.
Borg ist nicht so tragisch wie der
Oh.
arme Londo.
Ja, das. Da ist. Also schlimmer kann es einem eigentlich gar nicht mehr kommen als ihm in der
Ja.
Serie.
Aber es ist ein fantastischer Erzählbogen und seine Beziehung zu Jakar ist eine der spannendsten Beziehungen zwischen Figuren.
Ja, ich habe die Serie erst vor, weiß ich nicht, 3 Jahren oder so entdeckt, weil damals, als die Serien neu waren, da war ich halt Raumschiff Enterprise und ich habe mich dann gar nicht getraut, mir das Babylon 5
Hast du dich
anzugucken.
schon mal gefühlt?
Ja, das macht man halt nicht so.
Nein, nein, also ich hab beides gemacht und das haben ja auch ein Teil der Schauspieler gemacht. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja erst vor 3 Jahren geguckt und da waren, ach, wer war da alles dabei? Also gerade der Vejun von. Also
Genau.
vom Dominion, der hat ja auch mehrere Rollen gehabt in allen möglichen Serien. Oder wer war noch dabei? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr präsent.
Major Barrett, Mrs.
Stimmt, ja,
Roddenberry
natürlich.
selbst,
Richtig.
taucht als Witwe des Centauri-Kaisers auf
Ach,
und erzählt.
und Ja, wie heißt der? Walter König war doch auch dabei als,
Wo ist es? Und
ja.
der hat eine fantastische Rolle, die Straczynski extra für ihn geschrieben hat. Der hat in einer Folge als Bester mehr schauspielerisch zu tun, als er als Tschechow in der gesamten ursprünglichen Serie hatte.
Ja, das stimmt. Gut, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Wir sind schon eine Weile unterwegs.
Wir sind über eine Stunde am Reden, aber es macht auch Spaß.
Ja, das stimmt. Aber würde ich jetzt gerne noch eine kleine Abschlussfrage stellen. Und zwar einfach, ob du noch eine Anekdote oder vielleicht ein Geheimnis hast, was du noch niemandem erzählt hast, was du jetzt den Zuschauern mal präsentieren könntest.
Also wir alle habe ich Geheimnisse, aber die, die ich niemandem erzählen würde, diese erzähle ich ganz bestimmt nicht jetzt hier auf dem
Selbstverständlich.
Internet. Aber das ist keine sonderlich aufregende Neuigkeit, aber es ist etwas, was ich tatsächlich noch nicht erzählt habe, weil ich gerade erst den Vertragsabschluss gemacht habe. Ich werde mich an einem weiteren Buchgenre versuchen, was ich vorher noch nie gemacht habe, und zwar ein Bilderbuch für Kinder.
Ach ja, das ist ja toll. Aber das passt ja auch zu durch die Arbeit mit den Kindern, also irgendwo, ja.
Und ich habe es eben noch nicht gemacht. Ich habe schon mal einen Roman für Kinder geschrieben, aber das war für Kinder ab 8. Und Bilderbuch habe ich noch nicht versucht. Werde ich jetzt machen.
Na, da bin ich mal gespannt. Die Kinder, die jetzt zuschauen, wahrscheinlich viele werden es nicht sein, aber
Nein,
vielleicht
aber
auch.
die Eltern
Das ist
hoffen.
richtig. Da können wir auch gerade den Bogen spannen zu, wo kann man dich denn mal zu Gesicht bekommen? Also vielleicht bei Lesungen oder Veranstaltungen und wo kann man
Natürlich.
im Internet auf dich
Ich
stoßen?
habe eine Website www.tanjakinkel.de, tanja-kinkel.de, und dort stehen unter anderem auch alle meine Termine, meine Lesungstermine, wo ich wann aus welchem Buch lese. Und außerdem steht dort meine Facebook- und Twitter-Adresse. Ich bin sowohl auf Facebook als auch auf Twitter, wo ich natürlich auch immer erzähle, was ich gerade mache, wo ich gerade hingehe. Und außerdem sind auf dieser Website auch meine Bücher vertreten und vorgestellt, sodass, wenn jemand neugierig ist, was ich geschrieben habe und um was es in welchem Roman geht, kann er da auch nachschauen.
Was steht denn jetzt so vor der Tür, also von dem Kinderbuch abgesehen?
Das Buch, das Erwachsenenbuch, für das ich gerade recherchiere, das kann ich noch nicht vorstellen, denn über noch nicht geschriebene Romane rede ich inhaltlich nicht. Wenn ich es schon geschrieben habe, auch wenn sie noch nicht veröffentlicht sind, habe ich kein Problem, darüber zu sprechen. Aber solange das Manuskript noch nicht abgeschlossen ist, ist es noch geheim. Was konkret an Veröffentlichungen ansteht, ist, jetzt im März sind es zwei Sachen, die vorgestellt werden. Beide sind Anthologien, zu denen ich Kurzgeschichten beigetragen habe. Einmal ist es eine Anthologie, die heißt Freude am Fliegen, und meine Kurzgeschichte heißt über den Wolken. Und die hat ein Freund von mir vom Deutschen Pen mit herausgegeben. Die ist vom Flughafen Dortmund veröffentlicht für Flugreisende. Und wir hatten nur die Auflage, bitte keine Abstürze und keine Gesundheitskatastrophen während dem Fliegen. Und das soll etwas mit Flugreisen zu tun haben. Da habe ich eine Kurzgeschichte beigetragen. Und ein weiteres Pen-Projekt war, eine Geschichte zu schreiben, die von den Werken des Malers Felix Nussbaum inspiriert ist. Und die wird auch jetzt im März im Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück vorgestellt, und auch da habe ich eine Kurzgeschichte beigetragen, die ich dort auch vorlesen werde, wenn sie veröffentlicht wird. Also die Anthologie kommt jetzt im März raus. Heißt Menschen und Masken.
Sehr gut. Auf welchen Messen kann man dich denn antreffen, wenn man die Geduld hat, sich durch
In
Leipzig?
Leipzig auf der Buchmesse und im Herbst natürlich in Frankfurt.
Gut. Ja, prima. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das war eine Stunde, die verdammt schnell vorbeigegangen ist und es hat viel Spaß gemacht und wir haben ganz ernste, aber auch sehr schöne, also lustige Sachen zu hören bekommen.
Danke, mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht.
Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
Okay, dir auch. Tschüss.
Ciao.